SWR 2 Tandem. Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wie bringt man ein international erfolgreiches Modelabel durch die Corona-Krise, wenn Modenschauen abgesagt werden und die edlen Designerteile in geschlossenen Boutiquen liegen bleiben, in über 30 Ländern? Können wir heute drüber reden, denn unsere Gäste sind Martina und Mona Buckenmeier, Mutter und Tochter und Macherinnen hinter dem Schorndorfer Modelabel Riani. Willkommen bei Tandem.
Ja, herzlichen Dank, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen und ein bisschen was erzählen, was passiert ist in den letzten Monaten in diesem doch so bemerkenswerten Jahr 2020.
Sie haben ja gerade eine Kollektion fertiggestellt, wahrscheinlich Herbst, Winter 21, also so ein Jahr voraus. Aber zeigen, wie gewohnt, können Sie das alles nicht. Was macht man da? Wie fühlt sich das an?
Ja, also bei uns ist es so, dass wir relativ schnell versucht haben, unsere Fotoproduktion anzupassen, sprich schneller Fotos herzustellen, kleine Videoclips herzustellen, die man den Händlern schicken kann, um doch eine Emotionalität in die neuen Teile zu bringen und die auch am besten einfach darstellen zu können.
Und funktioniert das?
Tatsächlich ja, sehr gut und wir sind ganz happy damit. Also das war quasi so ein kleiner positiver Step in dieser Krise für uns, dass wir, was die digitalen Medien und hinterher auch den Output an Videos eindeutig besser nutzen und wirklich ganz tollen Content erstellen konnten.
Was das ansonsten für ein Modelabel bedeutet, so eine Krise und wie man durchkommt und überhaupt übers Modemachen, reden wir heute mit Martina und Mona Buckenmeier in SWR 2 Tandem. Wir haben gerade schon kurz angesprochen, wie das ist, wenn man so eine kommende Kollektion wegen Corona nicht adäquat vorstellen kann oder sich andere Sachen einfallen lassen muss. Wie ist das mit der aktuellen Kollektion, also mit den Sachen, die jetzt die letzten Wochen in den Läden lagen oder eben nicht?
Also die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion konnte natürlich schon in den letzten Monaten ganz gut verkauft werden. Es ging eigentlich bis zu dem Zeitpunkt ganz gut, bis bekannt wurde, dass die Zahlen wieder steigen. Mhm. Und da ist natürlich sehr viel Angst auch im Spiel und die Verbraucher und Verbraucherinnen haben einfach Angst, auch in die Städte zu kommen. Und man merkt, dass die Frequenzen doch dort, gerade in den Innenstädten und in diesen Geschäften, deutlich nachlassen.
Wie ist es bei den Sachen, die ausgeliefert sind und in den Läden und dann werden die nicht gekauft, weil die Leute nicht einkaufen gehen? Trifft es dann Sie oder die Händler?
Also da muss man in diesen harten Zeiten partnerschaftliche Vereinbarungen treffen. Das haben wir auch getan und wir haben unseren Händlern wirklich viele Möglichkeiten gegeben, Ware zu tauschen, verschiedene Liefertermine zu tauschen, ältere Ware zurückzugeben, dafür neue zu bekommen. Wir haben ihnen lange Zahlungsziele, also Valuta, angeboten und wir haben auch teilweise Ware rausstorniert, die wir dann im Oktober nicht geliefert haben.
Wir können ja nochmal zurückgehen, ein Jahr, als wir alle noch nicht wussten, dass wir kurz vor so einer Krise stehen. Da im Januar waren Sie noch auf der Fashion Week in Berlin, die erste, bei der Sie, Mona, glaube ich, für den Auftritt von Riani verantwortlich waren. Woran erinnern Sie sich?
Ja, da war eine ganz andere Stimmung unterwegs. Wir hatten die Fashion Week gerade hinter uns gebracht, waren ja dann auch hier bei Ihnen am SWR auf dem roten Sofa danach. Und es war ja ein Aufwind eher. Wir sagen immer, wir sind ein Schnellboot, wir sind ein kleineres mittelständisches Unternehmen. Sprich, wir haben noch das Potenzial zu wachsen und das war immer unser Ziel. Und dementsprechend hatten wir eine tolle Show, waren sehr begeistert, waren davon auch ein bisschen beflügelt. Die Kollektion kam unheimlich gut an bei unseren Handelspartnern und wir gingen eigentlich einem schönen Jahr entgegen. Ja, und dann traf einen so ein bisschen der Schlag und ich habe auch schon gesagt, mein Vater, der stand wirklich noch bis zum 17. März vorm Bildschirm und hat immer auf Schwäbisch dann auch gesagt, die mache die Läden nicht zu und ja, ist doch so gekommen. Dann waren wir erstmal alle ein bisschen in der Schockstarre, um ehrlich zu sein und ich glaube, so geht's allen, oder?
Ja, und dann kam eben Corona. Wann und wie wurde Ihnen klar, dass wird uns jetzt sehr viele Pläne vermasseln und dieses Umsatzplus, dieses schon sicher Geglaubte, wird es nicht geben?
Ehrlicherweise kam das erst im März. Also das kam erst, finde ich, doch sehr schockartig auf einen zu. Es war nicht eine Vorbereitung, so wie es jetzt auch mit diesem Soft-Lockdown war, wo man sich schon Step für Step darauf vorbereitet hat, dass das wieder kommt, sondern es war, finde ich, sehr ein harter Cut von doch sehr fröhlichem und positivem ins Jahr schauen und dann doch zu wissen, oh mein Gott, wir müssen uns mit Themen beschäftigen, mit denen wir uns noch nie beschäftigt haben, auch nie beschäftigen wollten, wie zum Beispiel Kurzarbeit oder was machen wir, wenn die Ware nicht kommt? Also das waren ja verschiedene Themen, die da kamen. Also auch zum Beispiel, wie geht's unseren Handelspartnern, unseren Lieferanten, die in Italien sitzen, die auch natürlich in der Region saßen, die am stärksten betroffen war. Das waren alles Punkte, die uns natürlich dann durch den Kopf gingen. Und wir haben gesagt, wir machen einen kurzen Corona-Stab und sind alle Punkte natürlich durchgegangen. Aber das ist natürlich längst nicht genug Zeit gewesen, um sich auf so eine Krise annähernd irgendwie vorzubereiten. Das ist ja nur Schadensbegrenzung.
Wie ist es in Ihrem Metier? Wie gut kann man Leute ins Homeoffice schicken, wenn man, ja, wenn die sonst mit Stoffen hantieren und mit Schnitten und wenn man sich Models anguckt, wie die Sachen sitzen, alles sowas?
Also da kann ich vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist von Abteilung zu Abteilung sehr unterschiedlich. Ich meine, PR, Marketing, Online-Shop, die können schon auch gut von zu Hause arbeiten, der Vertrieb teilweise. Aber wenn es dann ans Design geht, wenn es an sich absprechen geht, wenn es darum geht, Stoffe anzufassen, also einfach zu fühlen, Farben anzuschauen und zu beurteilen und dann im nächsten Step Modelle, die wir ja immer als Prototypen nähen, auch einem lebenden Modell anzuprobieren, ist das nicht ganz so einfach, wenn man das alles vom Homeoffice machen will.
Aber Sie haben es vom Homeoffice dann machen müssen.
Teilweise. Wir haben verschiedene Gruppen gehabt, das Design hat sich aufgeteilt und dann haben die im Prinzip Zoom-Konferenzen gemacht. Aber es waren schon auch immer Leute vor Ort, die die Ware und die Farbe und das Modell und den Sitz und die Passform beurteilt haben.
Sie haben sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen, ich glaube 90% fast sind Frauen.
Ich glaube sogar ein bisschen mehr sogar.
Ariane, hatte das, als dann zum Beispiel die Schulen schlossen oder so, hatte das ganz spezielle Auswirkungen jetzt in dieser Corona-Krise?
Das hatte schon Auswirkungen und wir haben einfach versucht, in einem Einvernehmen mit unseren Mitarbeiterinnen, mit unseren Rianistas, Lösungen zu finden. Dass zum Beispiel das Homeoffice dann eben abends stattfindet, dass vielleicht eine E-Mail nicht innerhalb von 1-2 Stunden beantwortet wird, sondern das Ziel war, das vielleicht am gleichen Tag zu machen, aber dann außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Sowas ist ja auch durchaus möglich und haben versucht, uns gegenseitig zu unterstützen. Auch die Kolleginnen haben versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das hat ganz gut funktioniert, muss ich wirklich sagen.
Und wir haben auch die IT relativ schnell darauf vorbereitet, also da, wo man schon wusste, was da auf einen zukommt, dass sie wirklich es möglich machen, dass jeder Computer einfach auch von zu Hause erreichbar ist. Also das ist bei uns jetzt nicht so gang und gäbe wie in irgendeiner Beratung oder so, die ständig mit ihren Laptops rumlaufen. Dadurch, dass wir einfach auch viele Arbeitsplätze haben, die noch sehr manuell arbeiten, ob es ein Design, ein Schnittmacher oder ja auch das Atelier. Manche Arbeitsplätze sind einfach, es ist nicht möglich, die von zu Hause aus arbeiten zu lassen.
Wie haben Sie das denn so von der Laune oder von der Psyche her verkraftet, Sie beide und Ihr Mann und Vater, der Firmengründer und Geschäftsführer? Weil es ging ja für Riani in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon so relativ stetig bergauf. Wie packt einen da die Angst, wenn das alles plötzlich bedroht scheint?
Ich kann vielleicht ganz kurz mal für meinen Mann und für mich sprechen. Ja, wir sind stetiges Wachstum gewohnt und wir haben das auch immer gesund begleitet und es ging einfach immer nur nach oben. Und dass jetzt so ein, ja, dass man so einen Schlag ins Kontor bekommt, damit haben wir nicht gerechnet, aber wir müssen damit umgehen. Und das ist uns auch ganz bewusst und wir wissen, dass es danach, wenn das alles vorbei ist, auch wieder nach oben geht. Und da glauben wir ganz, ganz fest dran. Wir glauben an unsere Rianistas, wir glauben an unsere wirklich hervorragend zusammenhaltende Mannschaft, mit der wir das bewerkstelligen jetzt und können uns auch auf unsere Handelspartner verlassen, ob bei den Lieferungen oder aber auch der Handel an sich.
Und Sie persönlich, lernt man sich auch ein Stück weit neu kennen, wenn man zum ersten Mal gemeinsam durch so eine Krise muss?
Absolut. Also man schaltet dann ja auf so einen anderen Modus, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir waren dann auch mal irgendwie 12 Stunden oder noch länger im Geschäft. Ich meine, das kam schon früher öfter auch mal vor, aber dann hat es meistens den Grund, irgendwas Schönes, Fashion Week oder andere Planungen. Und so war es so, dass wir wirklich versucht haben, ein Krisenmanagement einfach aufzustellen, mit jedem Abteilungsleiter nochmal alles detailliert durchzusprechen. Und psychisch ist es ein Auf und Ab. Zwischendurch ging es ja auch wieder gut bergauf. Aber als dieser harte Lockdown war, ich wohne in Stuttgart, meine Eltern in Schorndorf, haben wir uns schon mal abends angerufen und mussten einfach weinen. Das kann man schon ehrlicherweise sagen.
Das stimmt.
Ja. Und ja.
An dem 19. März, dem Stichtag für den ersten Lockdown, da hatten Sie Ihren 30. Geburtstag. Ne? Mhm. Wie haben Sie den gefeiert?
Ja, ich habe ihn nicht gefeiert. Wir hatten an dem Tag tatsächlich die Kurzarbeitsbesprechung und ich bin rumgelaufen und habe erklärt, wie man das ausrechnet. Ich hatte mich damit vorher auch nicht befasst und unsere Mitarbeiter logischerweise auch nicht. Aber ich dachte, wenn man das dann schon irgendwie, man muss es wenigstens vernünftig erklären können. Und ja, also ganz, ja, war richtig blöd.
Sie hören SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Martina und Mona Buckenmeier, Mutter und Tochter vom Schorndorfer Modelabel Riani, das Martinas Mann und Monas Vater Jürgen Buckenmeier in den 70ern gegründet hat und das heute international erfolgreich ist und auch hoffentlich bleibt, auch nach der Corona-Krise. Familienunternehmen, das ist so ein schönes Wort, das hört man irgendwie gern, weil die Weltwirtschaft ja ansonsten von anonymen Aktiengesellschaften dominiert wird. Bedeutet dieses Wort noch was?
Das bedeutet eine ganze Menge. Also uns auf jeden Fall. Wir finden es sehr wichtig. Wir haben auch genau in dieser Krisenzeit jetzt gemerkt, wie eng wir als Familie uns beraten haben und zusammengestanden sind und wirklich die Beschlüsse, die wir getroffen haben, wirklich dann auch einstimmig getroffen haben, obwohl wir nicht von Anfang an der gleichen Meinung waren.
Können Sie überhaupt zusammen frühstücken, ohne über den Betrieb zu reden?
Schlecht.
Aber frühstücken tun wir ja auch nicht zusammen.
Ach so.
Aber
Mittagessen.
Genau.
Mittagessen machen wir zusammen. Und na klar, kommt da immer mal das eine oder andere Thema hoch. Aber wir
und du frühstückst schon mit Papa.
Mit Papa schon, aber nicht wir drei zusammen. Das ist logisch. Aber wir haben dann auch andere Themen, wie zum Beispiel unser süßer Corona-Hund Simba, der uns seit April begleitet. Und dann geht man auch einfach mal raus in die frische Luft, um den Kopf ein bisschen freizukriegen. Also das ist uns auch ganz wichtig.
Wer von Ihnen beiden macht jetzt was genau, so von der Position her und vom Job her?
Also ich bin verantwortlich für unseren Online-Shop und für unsere PR-Marketing-Abteilung, zudem für unsere Grafikabteilung, die wir im Haus haben. Interessiere mich natürlich auch stark für die IT-Themen, die anfallen und bin ansonsten noch beim Designprozess involviert mit meiner Mutter und meinem Vater auch gemeinsam.
Ja, und ich kümmere mich in der Hauptsache um den Vertrieb, um alle Wünsche und Sorgen der Kunden. Da bin ich auch oftmals direkter Ansprechpartner und natürlich unsere Vertriebler, die in den einzelnen Bundesländern und natürlich auch international von Kanada über Russland und noch weitere 28 Länder. Da habe ich immer ein offenes Ohr, bin dafür zu haben. Mein Mann kümmert sich in der Hauptsache um die Finanzen und die Logistik. Ja, und so haben wir das aufgeteilt und gemeinsam schauen wir immer dann nochmal ganz nah beim Herrn Schulte vorbei, der unser Design verantwortet und sprechen dann auch in den einzelnen Designbesprechungen gemeinsam die verschiedenen Möglichkeiten durch.
Mona, wie geht's Ihnen damit? Also es ist ja normal, dass man irgendwann das Elternhaus verlässt und dann sein eigenes Ding macht und einem die Eltern da auch nicht reinreden können, weil sie auch nichts davon verstehen, weil es ein anderer Bereich ist. Und wenn man das zusammen macht mit 30 im Beruf neben der Mutter, die ja vielleicht dann in manchen Dingen auch nach wie vor das letzte Wort hat, wie gehen Sie damit um? Wie geht's Ihnen damit?
Auch mir geht's eigentlich ganz gut damit. Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt auch kein so ein Familienunternehmen sind, die das klar trennen, also das Persönliche und das Berufliche, sondern es ist schon so eine Mischung. Wie nennst du es immer, Mama? Kritik, fröhliche Streitkultur?
Ja.
Genau. Und das herrscht bei uns schon, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber das Tolle war, als ich eingestiegen bin ins Familienunternehmen vor 3 Jahren, ich habe ja vorher auch noch woanders gearbeitet, dann hatte ich mein eigenes Projekt, nämlich den Online-Shop. Und der wurde so ein bisschen wie ein Start-up behandelt. Und es war tatsächlich etwas, wo meine Eltern mir nicht so viel reinreden konnten. Und
eigentlich gar nicht. Wir konnten nur Budgets freigeben und das machst du mittlerweile auch selber.
Ja. Und dementsprechend war das natürlich ein tolles Projekt, mit dem man einsteigen durfte.
Wir sprachen schon davon, dass Sie beim Thema Frauenquote ganz vorn sind, wie wir sehen, bis ganz oben in der Firma. Erleben Sie das dann eigentlich noch, dass neue geschäftliche Kontakte oder Partner lieber mit Ihrem Mann oder Ihrem Vater reden wollen, mit dem Chef?
Also da würde ich sagen, vielleicht bei dem einen oder anderen Banker, aber ansonsten kann man das nicht sagen, nein. Also das habe ich noch nie so empfunden.
Ich eigentlich auch nicht. Das Einzige, wenn man auf so Konferenzen ist, wo dann die oberste Ebene von Kunden, Händlern oder Mitbewerbern quasi, da ist man schon manchmal auch allein auf weiter Flur als Frau, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich weiß, was du meinst.
Mhm. Und das kann kein Problem sein, kann aber manchmal auch ein bisschen unangenehm werden.
Und dass es sich im Unternehmen so durchzieht, dieser große Frauenanteil, haben Sie beide das durchgesetzt oder eingeführt oder war Ihr Vater da immer schon engagiert?
Eindeutig mein Papa. Also er ist ein großer Fan. Er hat schon immer Frauen supportet, auch immer Frauen in Führungspositionen supportet und sagt, was die alles geschafft kriegen mit Familie, daheim und dann noch ihrem Job, das bewundert er wahnsinnig. Und deshalb war das schon weit vor meiner Zeit eh. Und ja.
Was Sie noch auszeichnet, außer Familienunternehmen und mit großem Frauenanteil, ist, dass Sie in der Provinz sind, ne? Mit so einer großen, weltweit agierenden Firma. Also wenn man Artikel über Riani liest, dann taucht verlässlich das Stichwort Rems-Murr-Kreis auf. Wahrscheinlich, weil das noch mehr nach Provinz klingt als Schorndorf. Wie geht es Ihnen dabei Kontakten oder Verhandlungen in der internationalen Modebranche? Wäre es mit Standort Berlin manchmal einfacher?
Also ich würde sagen, nicht unbedingt. Also wir sind sehr stolz auf unser schönes Remstal und auch darauf, in Schorndorf zu sein. Wir haben dort einen wunderschönen Neubau hingestellt vor 5 Jahren. Und das ist ein absolut internationales Headquarter, was wir da haben. Wir haben oftmals Gäste aus dem Ausland da, die damit so nicht gerechnet hätten. Und wir fühlen uns da unheimlich wohl. Und ich bin da jetzt auf jeden Fall aktuell lieber im Vergleich zu Berlin, würde ich sagen. Und wir fühlen uns da sehr wohl. Und es hat der Internationalität keinen Abbruch getan.
Und Sie produzieren in Europa, ist es richtig?
Genau, wir produzieren hauptsächlich in Europa. Aber ich möchte noch eine Sache kurz zum schwäbischen Dasein sagen. Also
unbedingt.
Ich habe eher das Gefühl, dass das hilft in vielen Verhandlungen. Also mir zumindest. Das ist immer noch mal ein Zusatzargument, wenn man in Preisverhandlungen geht, kriegt man da schon nochmal einen, ich nenne es mal den Schwabenbonus. Also ich finde, das funktioniert ganz gut, ehrlicherweise.
Sie sprechen dann auch Schwäbisch in den Verhandlungen.
Ja, wenn wir es bis zum Ende spielen, dann lassen wir meinen Vater anrufen. Also das ist
so ist es. Von dem haben wir es ja gelernt.
Der spricht nämlich das schönste Schwäbisch von uns.
Und ich sage nochmal, Europa überwiegend Produktion. Warum?
Also die schönsten Stoffe, die wir finden können, sind einfach europäische Stoffe. Das sind die Stoffe von den Italienern, von den schönen, feinen französischen Webereien. Das sind teilweise Manufakturen. Das sind einfach sehr kreative Menschen, die noch an diesen Produktionsprozessen dran sind. Das sind tolle italienische Drucker, zu denen wir über viele Jahre enge Beziehungen aufgebaut haben. Auch unser Chefdesigner Ulrich Schulte ist da ganz eng mit diesen Druckereien und Webereien, die ja mein Mann auch kennt. Und die auch er sehr liebt. Damit sind wir sehr verbunden. Und das hat einfach auch mit der Kreativität zu tun und mit der langen Verbundenheit.
Und ist diese relative Nähe jetzt in der Krise von Vorteil?
Zum einen ist es die Nähe, die vom Vorteil ist und eben auch diese sehr langjährige Geschäftsbeziehung, die schon ewig besteht. Also das muss man einfach sagen, wenn man so einen ganz tollen, treuen, loyalen Partner an seiner Seite hat, dann verliert man den auch nicht durch eine Krise. Und man weiß natürlich auch, wo die Schwächen sind. Also Beispiel, wir hatten einen Stricker, der für uns strickt und die hatten jetzt gerade Corona. Und da ist es natürlich auch, sind wir im stetigen Austausch, der Chef war krank, dann hat man mit dem auch noch mal gesprochen, dann ist es einfach, es geht auch bei uns mit der Familie weiter.
Mhm. Mutter und Tochter haben wir heute zu Gast in SWR 2 Tandem, Martina und Mona Buckenmeier, Modemacherinnen in Schorndorf. Was bedeutet Ihnen Mode oder eigener Stil? Also greifen Sie morgens auch einfach mal nach irgendwas im Schrank, damit man angezogen ist?
Also eigentlich nicht. Also ich überlege mir schon genau, was ich anziehen möchte. Das kommt natürlich ein bisschen immer auf die Tagesform an. Manchmal, wenn es jetzt so morgens schon so Minusgrade hat, dann braucht man natürlich was Kuscheliges, vielleicht auch ein bisschen was Gemütliches. Ich habe heute zum Beispiel eine graue Flanellhose an mit einem sehr kuscheligen Pulli und einer Bluse drunter und dann trage ich da drüber einen schönen Double-Face-Mantel und dann fühle ich mich sehr wohl. Aber manchmal habe ich auch Lust auf einen Anzug und manchmal einfach auf Coziness.
Mona.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich freue mich eigentlich jeden Morgen immer darauf. Das Einzige, was blöd ist, ich verliere mal recht viel Zeit dabei, mir zu überlegen, was ich anziehe. Aber das geht bestimmt vielen so. Und tatsächlich auch nicht so nur, um irgendwas anzuhaben, sondern das ist... Macht einfach Spaß. Das ist ja auch unsere Passion.
Und wie ist Ihr Verhältnis zu den Sachen, die Sie anbieten? Also, was ist das schönste Teil, das Sie gerade im Programm haben bei Riani?
Oh Gott, da gibt's echt ganz unterschiedlich.
Aber ein
also eins, was ich sehr, sehr mag, den trage ich tatsächlich auch gerade. Es ist ein Baumwollstrickpullover, der ist wunderschön. Der hat so einen kleinen Schmuckknopf dran, den habe ich in Schwarz und in so einem hellen Off-White Champagnerton. Und deshalb, weil ich den so toll finde, habe ich ihn gleich in zwei Farben.
Machen Sie die Sachen dann auch für sich oder für wen machen Sie Ihre Mode? Haben Sie ein Bild von Ihren Kundinnen?
Ja, wir haben ein Bild von unserer Rianista, wie wir sie nennen. Die gibt es natürlich in verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Strukturen, die einfach auch einen ganz unterschiedlichen Alltag hat. Und wir haben ein ziemlich genaues Bild von ihr im Kopf. Und das durchläuft quasi auch immer unser Design-Meeting. Sprich, wenn wir neue Teile sehen, wenn wir Erstmuster zur Sichtung da haben, dann stellen wir uns immer genau diese Kundin in dem Teil vor und überlegen uns, ist es möglich, mit dem Teil gut Auto zu fahren? Kann die Kundin damit gut zur Arbeit, aber vielleicht auch abends zu einem Dinner, also wenn das dann alles wieder möglich ist, zu einem Dinner mit ihrem Schatz gehen oder auch mit Freundinnen? Das Teil muss eine ganz schöne Menge können bei uns. Also es muss alltagstauglich sein und trotzdem auf den Punkt und modisch.
Ja, und gerne auch für Mutter und Tochter tauglich soll die Kollektion sein. Also verschiedene Altersgruppen wollen wir ansprechen. Aber wir sind als Riani auch dafür bekannt, dass wir den Frauen Kurven zugestehen. Also wir haben von der Größe 32, was ja wirklich sehr, sehr zierlich und klein ist, bis hin zur Größe 48 unser Größensortiment. Nicht jedes Modell ist in jeder Größe auch gut, aber darauf achten wir auch. Und wir wollen damit die Frauen einfach glücklich machen. Wir wollen sie schöner machen. Wir möchten, dass sie sich wohlfühlen in unserer Mode.
Als Laie denke ich, naja, wenn man bis Größe 48 macht, schneidert man das Kleid halt in noch größer. Aber wahrscheinlich ist es aufwendiger.
Ja, das ist, um ehrlich zu sein, recht komplex. Wir haben eine ganz, ganz tolle Schnittabteilung bei uns im Haus. Das sind wirklich richtige Expertinnen, die da sitzen.
Künstlerinnen.
Also nach dem Designprozess folgt dann, oder mit dem Designprozess zusammen folgt der Schnitt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Step, denn so eine Passform macht ganz viel aus. Ob ein Teil bequem ist, ob ich es nur kaufe, weil es schön ist und es dann hinterher im Schrank hängen bleibt, oder ob das mein Lieblingsteil wird, weil ich mich so gut darin bewegen kann und es eigentlich sitzt wie, ja, wie eine zweite Haut.
Sie haben das Wort Wohlfühlen gerade schon gebracht. Was verkauft man sonst, wenn man Kleider verkauft? Schönheit, Status, Stil, Image, worauf setzen Sie?
Also Wohlfühlen ist, würde ich sagen, eine der wichtigsten Sachen, wie man sich fühlen sollte in seiner Kleidung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir finden es natürlich auch schön, wenn die Frau, die unsere Sachen trägt, sich selbstbewusst fühlt, wenn die damit in den Job gehen kann, wenn die ihre Frau stehen kann. Das ist für uns schon auch ein wichtiger Punkt.
Was ist dafür wichtig? Also was muss ein Stück Kleidung haben, damit man sich selbstbewusst drin fühlen kann?
Also zum einen ist es natürlich die perfekte Passform, das ist einfach elementar. Und zum anderen ist es eine gute Qualität. Und damit meine ich jetzt auch wirklich den Stoff, den wir verarbeiten, die Materialien, die wir verarbeiten. Das muss einfach stimmen und dann fühlt man sich darin wohl, würde ich sagen.
Ja, und die Verarbeitung an sich ist natürlich auch ganz wichtig. Also die muss qualitativ sehr hochwertig sein. Und wir möchten einfach die Vorzüge einer Frau oder einer jeden Rianista hervorheben.
Das wird jetzt wahrscheinlich jeder Modedesigner sagen, oder?
Es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, welches Ziel oder welche Zielkundin ich vor Augen habe. Also möchte ich meine Kundin in Alltagssituationen begleiten oder möchte ich sie nur für bestimmte Events begleiten? Mhm. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied.
Können Sie verstehen, wenn jemand sagt, Mode interessiert mich null, schon gar nicht jetzt in der Krise?
Also ich tue mich da ein bisschen schwer, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, Interessen sind vielfältig, na klar. Also trotzdem anziehen muss man sich ja. Warum kann man das dann nicht auch machen, indem man sich schick anzieht und auch nicht nur sich, sondern auch anderen Menschen damit gut gefällt?
Hat denn Corona die Kollektion irgendwie verändert? Also gibt es jetzt mehr so gemütliche Sachen für zu Hause oder sowas?
Tatsächlich ja. Also wir haben diesen Wohlfühlfaktor einfach nochmal ein bisschen geschraubt, würde ich sagen. Es gibt aber natürlich immer noch eine gute Mischung. Wir haben natürlich nicht vergessen, dass wir auch eine Businesskundin haben, die immer noch ins Business geht. Und wir haben aber zusätzlich zum Beispiel jetzt einen kleinen Fast-Track für unsere Händler eingebaut. Da geht es eher um Coziness. Der wird im Januar geliefert. Das ist vorne ein Popelinhemd, quasi eine Bluse, und hinten hat es einen Sweatshirt-Stoff. Und so ist es so ein bisschen der perfekte Homeoffice-Zoom-Konferenz-Begleiter, würde ich sagen. Dazu haben wir die passende Trackpants gemacht, also eine Jogginghose, die man auch zu Hause anziehen kann. Das sind natürlich nur kleine Gadgets, die wir mit dazu verkaufen. Aber nichtsdestotrotz ist es gerade einfach aktuell gefragt. Und es ist wichtig, einfach die Aktualität nicht aus den Augen zu verlieren.
SWR 2 Tandem mit Martina und Mona Buckenmeier, die gemeinsam mit Firmengründer Jürgen Buckenmeier das Modelabel Riani in Schorndorf leiten und lenken. Bevor Corona kam, der große Bremser, galt die Branche insgesamt ja schon vielen als überdreht. Zu viele Kollektionen, zu viel Stress für alle Beteiligten, zu wenig Nachhaltigkeit, Fast Fashion. Wie problematisch finden Sie selber die Regeln oder den Stand der Branche?
Ja, es wurde viel darüber gesprochen, warum jetzt ein warmer Wollmantel im Mai daherkommt. Und es ist schon richtig, es wurde über die Rhythmen schon vorher viel gesprochen. Da hat Corona bestimmt auch jetzt nochmal einen Einfluss drauf, dass man vielleicht einfach die Dinge produziert, ready to wear und natürlich unbedingt unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir haben da bei uns, bei Riani, ganz, ganz viel bewegt und gearbeitet, dass wir eben auch dem Öko-Standard entsprechen, dass wir eine tolle Öko-Baumwolle haben, dass wir ein recyceltes Polyester einsetzen, dass wir mulesing-freie Wolle verstricken und dass wir da einfach korrekt unterwegs sind.
Und abgesehen von Riani, so bei der Branche insgesamt, haben Sie das Gefühl, dass Corona da die Perspektiven so ein bisschen verschiebt, dass da eine neue Bescheidenheit gar einziehen könnte?
Also ich glaube schon, dass es beeinflusst und dass es auf jeden Fall auch den Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter nach vorne gebracht hat. Obwohl wir uns ja eben mit dieser Krise beschäftigen mussten, ist aber da die Nachhaltigkeit nicht in Vergessenheit geraten. Das kann ich für die Branche sagen.
Wie ist denn Ihre Stimmung jetzt? Wir sprachen vorher schon drüber, dass es schwierig ist, aber man guckt möglichst optimistisch nach vorn. Aber wie plant man in so einer unsicheren Lage fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre?
Ja, also das ist natürlich die Hauptschwierigkeit, nicht richtig planen zu können. Also wir fahren so wie, würde ich sagen, wahrscheinlich die meisten Unternehmen auf Sicht. Das ist jetzt auch gar nicht branchenspezifisch. Ich glaube, das gilt aktuell für fast alle. Und ja, das ist einfach aktuell nicht möglich. Natürlich gucken wir trotzdem positiv in die Zukunft. Wir haben nämlich, wie Sie eben schon gesagt haben, eine tolle Kollektion, eine neue gelauncht, die wir jetzt dem Handel präsentieren und hoffen natürlich, dass wir besseren Zeiten mit dieser Kollektion entgegengehen.
Wobei sich das Virus halt nicht drum kümmert, wie toll die Kollektion ist.
Und, eindeutig.
Haben Sie auch mal Existenzangst, dass Sie es nicht schaffen?
Also ich muss dazu sagen, mein Mann hat ja über die vielen Jahrzehnte einfach immer unheimlich gut gewirtschaftet. Wir haben nie Geld ausgegeben, was wir nicht hatten. Und wir haben, wie gesagt, auch einige Reserven. An die Reserven muss man jetzt vielleicht ran. Aber tatsächliche Existenzangst, wenn das dann der Virus irgendwo sich nicht mehr weiter breit macht oder dass Mitte nächsten Jahres geimpft werden kann oder bis Mitte nächsten Jahres geimpft ist, dann denke ich mir, werden wir es schaffen.
Ich wollte nur sagen, dass wir natürlich auch dementsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Also es ist einfach so, dass wir eben versucht haben, die Kosten zu reduzieren. Und das sind natürlich dann Punkte und Stellschrauben, an die man ran muss. Also da wird dann das Marketingbudget eingefroren, sind einfach verschiedene Stellschrauben, die dann gestellt werden müssen. Und das macht alles keinen Spaß, aber das muss man dann einfach machen, um das Unternehmen und vor allen Dingen um die vielen Mitarbeiter auch zu sichern.
Welche konkreten Pläne zum Beispiel hatten Sie für dieses Jahr, die jetzt erstmal vertagt sind?
Ja, wir hatten eigentlich vor, einen Fabrikverkauf zu bauen. Den Grund und Boden haben wir schon gekauft und die Pläne waren im Dezember 2019 waren die fertig. Und wir hätten eigentlich im Laufe dieses Jahres einen Fabrikverkauf gebaut. Das haben wir jetzt unterlassen. Die Planung besteht trotzdem noch. Dafür haben wir einfach unsere eigenen Räume genutzt. Wir haben das bereits 3-mal gemacht. Im Mitte Dezember wird es das 4. Mal stattfinden. Und zwar ein Lagerverkauf in unseren eigenen Räumen am Riani-Platz 1 in Schorndorf.
Was hören Sie denn von Ihren Händlern? Was sagen die Kleinen, was sagen die Großen?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Um ehrlich zu sein, haben die kleinen Händler tatsächlich eher profitiert, weil da natürlich eine ganz andere Kundenbindung da ist. Also ich meine, mit profitieren generell hat keiner profitiert, aber die konnten sich ein bisschen besser helfen, weil die einfach eine ganz andere persönliche Kundenbindung haben, als das teilweise auf den großen Flächen und in den großen Kaufhäusern der Fall ist. Und da hatten wir auch im harten Lockdown ganz tolle und findige Partner, die dann nachbestellt haben. Und dann haben wir mal gesagt, warum bestellt ihr denn nach? Es ist doch zu. Und die haben dann über WhatsApp, über Instagram ihren Kunden gezeigt, was neu angekommen ist, haben ihnen kleine Pakete kontaktlos einfach vor die Tür gestellt, gesagt, probier mal an, ich hole es wieder ab in 5 Stunden und sind da einfach auf findige und schöne Ideen gekommen.
Und Sie sehen zu, dass Sie es online auch gut weiterentwickeln. Wie ist es, wenn beides gleich gut laufen und sich rechnen würde? Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihre Kleider in einem Laden in der Innenstadt gekauft werden oder im Netz bestellt?
Es muss immer beides sein. Also es ist einfach sehr wichtig, denn der stationäre Handel befruchtet den Online und der Online befruchtet den stationären Handel. Also man sieht das ja auch an verschiedenen Modellen. Und ich glaube, dass es elementar wichtig füreinander ist, dass beides besteht und beides gesund bleibt.
Ich meinte jetzt auch unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung, wie das für Sie ist, die diese Kleider anbieten, ob Sie die Vorstellung okay finden, dass sich das jemand nach Hause kommen lässt oder ob es schöner ist, wenn das in einem Laden liegt und dann in die Umkleide getragen wird.
Also ich sage jetzt mal, ein persönlicher Kontakt ist natürlich immer besser, weil dann können Menschen miteinander kommunizieren, sich gegenseitig etwas erzählen. Die Verkaufsexpertin, die kann natürlich sagen, das, was gut sitzt oder das, was vielleicht nicht gut sitzt, dass man noch ein Alternativmodell hätte. In dem einen oder anderen Fall wird eine Schneiderin gerufen, weil vielleicht die Hose gekürzt werden muss oder der Ärmel. Da kann man natürlich noch viel mehr machen. Das ist doch ganz klar.
Und jetzt kommt Weihnachten, spezielles Weihnachtsgeschäft oder Nicht-Weihnachtsgeschäft. Wie sehen Ihre nächsten Wochen aus?
Ja, wir haben extra für diese Zeit eine wirklich wunderschöne Kollektion entwickelt. Und zwar, da haben Sie nämlich ganz recht, der Virus macht nicht Halt davor. Die Luna-Kollektion, die aktuell in den Läden ist, das ist Paillette, aber in tollen Tönen, in einem Dunkelblau, im Schwarz, im Champagner und hat aber oben einen Gummibund. Also wir haben uns überlegt, Cozy Christmas, Cozy Fancy Christmas. Und auch wenn man nur mit der Familie zu Hause sitzt oder mit seinem Partner, kann man trotzdem auf der Couch glitzern und glänzen, aber natürlich merken wir, dass das Geschäft aktuell
schwierig ist. Heute Morgen hat Herr Lauterbach im Fernsehen gesagt, dass man doch nicht zum Shoppen gehen soll, sondern dass man sich selber zu Weihnachten verschenken soll. Wir sind auch dafür, dass man sich selber verschenken soll und anderen mit sich selbst eine Freude macht.
Aber mit Glitzer.
Genau richtig. Ganz
und
genau
nicht
richtig.
Shoppen gehen, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist natürlich, ist die Sicherheit das Allerwichtigste. Da sind wir natürlich d'accord.
Logisch.
Aber es ist natürlich schwierig, wenn dann Geschäfte offen bleiben, die Fixkosten gleich sind, aber ständig dazu aufgerufen wird, dass man auf gar keinen Fall reingehen soll. Das hilft dann auch nicht.
Was wünschen Sie sich denn zu Weihnachten?
Wir wünschen uns das alte Leben zurück.
Ja, Corona-frei wünsche ich mir.
Genau,
irgendwann
Corona-frei.
Im nächsten Jahr bitte alles Corona-frei. Und dieses Wort, alleine wie oft man das benutzt, das hätte man doch vor einem Jahr nicht geglaubt, dass man so oft mal das Wort Corona benutzen würde.
Ja. Dann benutzen wir es für den Rest der Sendung jetzt nicht mehr.
Schön. Super.
Danke, dass Sie da waren.
Ja,
danke.
Vielen
schön.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
SWR 2 Tandem mit Martina und Mona Buckenmeier. Redaktion Martina Kögel und in der Technik saß Doro Vossen.